ARD.
Keine Bücher, kein Ärgernis, kein überflüssiges Nachdenken mehr, keine Philosophie und keine Soziologie und wie all dieses glitschige Zeug heißen mag. Es stört nur den Seelenfrieden und hindert die Menschen daran, glücklich zu sein in dieser besten aller Welten. Das ist das Glaubensbekenntnis der Feuerwehr, die um das Jahr 2000 herum eine neue Aufgabe übernommen hat, die Bücherverbrennung. Der Feuerwehrmann Guy Montag hat 10 Jahre lang Bücher verbrannt, ganze Berge von Büchern, ohne je eines gelesen zu haben, nicht nur weil es verboten war, sondern weil es ihn auch gar nicht interessierte. Aber seit einiger Zeit ist er aus dem Gleichgewicht. Er hat angefangen, heimlich Bücher beiseite zu schaffen und sie zu Hause zu verstecken, ohne Wissen seiner Frau. Schuld daran ist Clarice, ein merkwürdiges junges Mädchen, das ihm eines Nachts über den Weg gelaufen ist und mit dem er Freundschaft geschlossen hat. Sie hat seine Neugier geweckt, die Bücher sind für ihn zu einer Versuchung geworden. Und dann geschieht etwas, was ihn völlig aus der Bahn wirft. Eine alte Frau verbrennt sich selbst mit ihren Büchern, von denen sie sich nicht trennen will, und Clarice ist verschwunden. Fast gleichzeitig, von einem Tag auf den anderen. Das ist der Augenblick, in dem Montag, wie unter einem inneren Zwang, die verbotenen Bücher aus dem Versteck holt und seine erschrockene Frau zwingt, sie mit ihm zu lesen, um sich endlich Klarheit zu verschaffen, was eigentlich dran ist an diesen Büchern.
Sie saßen in der Diele mit den verstreuten Büchern und lasen den ganzen Nachmittag. Es war ein dunkler Novembertag. Die Tür zur Fernsehstube stand offen. Sie wirkte leer und grau, seit die 3 Bildwände nicht mehr in allen Farben schillerten und keinen Laut mehr von sich gaben. Mildred guckte immer wieder verstohlen durch die Tür. Sie vermisste die Fernsehfamilie, sie sehnte sich nach ihrer Verwandtschaft. Aber Montag ließ nicht locker. Er las ein und dieselbe Seite, wenn er etwas nicht verstanden hatte, immer aufs Neue laut vor. Zwischendurch erhob er sich manchmal, ging auf und ab und dachte nach. Dann kauerte er sich wieder auf den Fußboden und las weiter.
Hier, über die Freundschaft. Es ist schwer zu sagen, wie und wann eine Freundschaft entsteht, eine echte Freundschaft. Wenn ein Gefäß tropfenweise gefüllt wird, kommt zuletzt ein Tropfen, der es zum Überfließen bringt. Und ähnlich verhält es sich bei einer Reihe von Freundlichkeiten, wo zuletzt eine kommt, die das Herz zum Überfließen bringt. Bis das war, ich meine, zwischen Clarice und mir. Ich bin einfach nicht klug daraus geworden.
Du warst verliebt in das dumme Ding, gib's doch zu.
Ach, Unsinn, Mildred. Spiel doch jetzt nicht die Eifersüchtige. Hier geht's um etwas ganz anderes. Das verstehst du nicht.
So, meinst du? Na, dann lies mal das hier. Das handelt vom lieben Ich. Vielleicht verstehen wir das beide.
Ach, das liebe Ich. Ja, das war aber schon immer ein Hauptthema. Aber Clarice war nicht so. Sie dachte viel nach, auch über andere Leute.
Clarice. Dieses exaltierte Geschöpf, das scheint dich ja völlig behext zu haben.
Sie war seit vielen Jahren der erste Mensch, der sich wirklich für mich interessierte. Wo mag sie nur geblieben sein?
Ich hab dir doch gesagt, sie soll überfahren worden sein, ein schwerer Unfall.
Ja, ich weiß. Aber vielleicht lebt sie noch.
Du, da ist jemand an der Tür.
Still, rühr dich.
Es ist ja nur ein Hund. Ich werde ihn wegfahren.
Nein, bleib hier.
Warum denn? Ich hab doch keine Angst vor einem Köter. Würde ich das an die Haustür?
Du sollst hier bleiben, habe ich gesagt.
Bist du denn so nervös?
Das Knurren kam mir bekannt vor. Das war vielleicht der Spürhund der Feuerwehr. Dieses mechanische Monstrum.
Glaubst du das wirklich, Guy?
Ich weiß nicht. Na, lass nur, ist ja wieder fort. Kommen wir, wollen weiterlesen.
Nein, wenn das wirklich wahr sein sollte.
Hier, das Prinzip Hoffnung. Sobald ein Mensch, wenn er um höheren Lohn kämpft, nicht auch im Willen hat, dass die Gesellschaft verschwindet, die ihn dazu zwingt, überhaupt nur um Lohn kämpfen zu müssen, wird er auch im Lohnkampf nichts Gründliches erreichen. Und sobald ein Mensch sich bereits dafür hält, einer zu sein, unentfremdet die Krone seiner Schöpfung zu sein, sobald nur die miserable Gesellschaft endlich verändert ist, nimmt er das ihm noch Ungewordene selber nicht gründlich genug. Ja, Vor allem, da der Bebbe, den die kapitalistische Gesellschaft in so großer Breite produziert hat, durch elektrische Eisschränke für alle noch nicht überwunden wird.
Das ist ein Radikaler, verschon mich damit.
Hast du es denn verstanden?
Nein, kein Wort.
Gut, dann müssen wir es eben noch einmal lesen.
Ach, all das dumme Zeug, ich hab genug davon. Du behauptest zwar, dass hinter jedem Buch ein Mensch steht, aber ich merke nichts davon. Ich höre nur Worte, Worte, Worte. Und wenn ich mich umschaue, dann ist niemand da. Meine Fernsehfamilie, die besteht wirklich aus Menschen. Ich brauche nur einzuschalten, dann erzählen sie mir was und ich lache und sie lachen mit und dann die Farben.
Ja, ja, die Farben. Ich weiß, die Farben und dieses schnatternde Pack von Affen und das ewige Gedudel, aber nur nicht nachdenken, nur nicht nachdenken.
Guy, ich habe Angst. Vielleicht war das doch wirklich der Spürhund. Um Gottes Willen, wenn sie nun doch kommt. Dann hat man Betty Wind bekommen hat von deinen Büchern. Das ist alles verloren. Auch die Fernsehfamilie, das ganze Haus. Denk doch daran, wie viel Geld wir da hineingesteckt haben. Nein, warum soll ich die Bücher lesen? Diese langweiligen Bücher, wozu?
Wozu? Mildred, wozu? Es ist noch keine 14 Tage her. Da musste ich die Unfallstation anrufen, weil du dich an Schlaftabletten übernommen hattest. Ja, Mildred, dass du noch am Leben bist, das verdankst du den beiden Sanitätern mit ihrer Saugschlange. Ein unheimliches Ding, sag ich dir das. Das Alte raus, das Neue rein. Ich werde das nie vergessen. Willst du nicht mal hingehen und dir die Aufzeichnungen ansehen über all den Mischmasch, den sie da aus dir herausgeholt haben? Ich nehme an, sie haben alles ganz genau notiert. Du wirst wohl nachschlagen müssen unter Guy Montag, Feuerwehrmann. Oder vielleicht unter Lebensangst oder unter Krieg.
Ach, lass mich doch damit in Ruhe.
Oder willst du nicht mal die Ruine des Hauses besichtigen, das gestern Nacht in Flammen aufging? Und die Asche durchsuchen nach den Knochen der alten Frau, die sich selbst verbrannte mit ihren Büchern? Herrgott, diese Flugzeuge! Wie zum Henker sind dann alles diese Bomber da raufgekommen? Oder dass jemand auch nur ein Wort darüber verloren hätte? Man kriegt ja keine Ruhe mehr, nicht eine Stunde. Oh, zwei Atomkriege haben wir entfesselt und gewonnen, wie man so schön sagt, Millionen Tote. Kommt das vielleicht alles daher, weil wir einen solchen Bumsbetrieb haben in diesem Land? Denken wir deshalb nicht mehr daran, was wir anrichten in dieser Welt. Was heißt, die halbe Menschheit sei einfach hungern, aber wir mästen uns den Bauch und denken nur an unser Vergnügen. Ob das nicht vielleicht der Grund ist, weshalb wir so verhasst sind. Oder weißt du einen anderen?
Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Guy. Und warum du so schreist.
Ich rede davon, dass wir immer wieder dieselben unsinnigen Fehler machen, im Großen wie im Kleinen, weil wir nicht nachdenken.
Und was hat das alles mit den Büchern zu tun?
Hummeldes, vielleicht könnten sie uns helfen, vielleicht. Vielleicht könnten sie uns helfen, aus diesem Schlamassel herauszufinden, wenn wir uns nur ein bisschen anstrengen würden. Eine Stunde, zwei Stunden täglich mit diesen Büchern und wer weiß, vielleicht...
Oh, es wird Daisy sein, die wollte mich anrufen.
Daisy. Hallo? Ah, du bist es, Betsy. Ich dachte, es wäre Daisy. Ja, ganz recht, natürlich erwarte ich euch. Heute Abend läuft doch der weiße Clown, es gibt wieder einen Mordspaß. Du kommst doch, oder? Du sag doch auch Daisy Bescheid, vielleicht hat sie es vergessen. Ja, ich weiß, die bringt alles durcheinander. Kürzlich hatte sie zwei ganz verschiedene Schuhe an.
Montag blätterte noch eine Weile in den Büchern, aber er konnte sich nicht mehr konzentrieren. So ging es nicht, das spürte er. Zwei Dutzend Bücher auf einmal, das hatte keinen Sinn. Er wusste nicht, an welches er sich halten sollte. Er stand auf und verzog sich in die Küche.
Ach, du bist wirklich ein Dummkopf, Montag. Zwei Dutzend Bücher in 24 Stunden, wie hast du dir das vorgestellt? Nicht eins hast du ganz gelesen, weil du nicht wusstest, welches das Richtige war für dich und Mildred. Die Arme. Die versteht kein Wort. Aber sie will ja auch gar nicht. Und du? Du, Montag, du kannst allein auch nichts damit anfangen. Weil du das eine Buch vom anderen nicht unterscheiden kannst. Ja, du brauchst Hilfe. Was machen wir jetzt bloß? Ach Gott, was soll ich bloß tun, damit nicht alles umsonst war?
Ins Feuer mit dem ganzen Unsinn, Montag. Du machst dich nur verrückt mit all dem abgeschmackten Zeug, mit diesen abgedroschenen Weisheiten und falschen Verheißungen. Befrei dich davon! Vergiss das Ganze, noch ist es nicht zu spät.
Nein, ich will es wissen. Ich will wissen, was an den Büchern dran ist.
Du bringst dich und deine Frau ins Unglück, Montag. Ich warne dich.
Ins Unglück?
Seid ein Mann, Master Ridley. Seid ein Mann.
Die alte Frau, ja. Die hätte mir helfen können. Sie verstand sich auf Bücher. Aber sie ist tot. Und Clarice?
Ich finde, es passt einfach nicht zu Ihnen, dass Sie bei der Feuerwehr sind.
So? Meinst du?
Lesen Sie eigentlich die Bücher? Ich meine, schauen Sie wenigstens mal hinein, bevor Sie sie verbrennen.
Ja, Clarice. Ich habe es versucht, obwohl es verboten war. Aber ich verstehe kaum die Hälfte. Ich komme allein nicht zurecht.
Haben Sie denn keinen Menschen, der Ihnen helfen kann?
Nein, keinen.
Schade.
Hier meine Adresse für Ihre Kartei, falls Sie mal Gebrauch davon machen möchten.
Der alte Professor. Mein Gott, den habe ich ganz vergessen. Ja, der könnte mir helfen. Oh Gott, wie hieß er denn, wie hieß er?
Sie wundern sich. Ja, ich bin sozusagen ein lebendes Buch. Ich kann nichts dafür. Mein Beruf. Ich war mal Ordinarius für englische Literatur. Aber das ist schon lange her. Ich übe ihn seit 40 Jahren nicht mehr aus. Damals musste die letzte philosophische Fakultät mangels Zuspruchs ihre Pforten schließen. Aber für Vers habe ich ein gutes Gedächtnis.
Ja, Professor Faber. Das ist der Richtige.
Montag ging rasch ins Schlafzimmer hinüber, wo er in einem Schrank seine Kartei verwahrte. Die Kartei für künftige Untersuchungen. Jetzt erinnerte er sich plötzlich ganz genau, wie es zugegangen war, dass Faber ihm seine Adresse gegeben hatte. Es war im Sommer gewesen. Ein alter Mann im schwarzen Anzug, der im Park auf einer Bank saß, hatte rasch etwas in der Tasche verschwinden lassen, als er den Feuerwehrmann erblickte, der auf ihn zukam. Wahrscheinlich ein Buch, dachte Montag und setzte sich zu ihm, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Sie waren ins Gespräch gekommen, zunächst über das Wetter, dann über dies und das und alles Mögliche, und plötzlich hatte der alte Mann etwas einfließen lassen, was Montag aufhorchen ließ. Es war offenbar ein Gedicht, ein reimloses Gedicht. Eine merkwürdige Begegnung war das gewesen. Der alte Mann sprach über Gott und die Welt, und ganz unversehens kamen ihm Verse auf die Lippen, immer wieder. Bevor sie sich trennten, hatte der Greis ihm mit zittriger Hand seine Adresse aufgeschrieben. Was mochte er sich dabei gedacht haben? Montag hatte gewusst, dass er nur die Hand auszustrecken brauchte, um ihm einen Band Gedichte aus der Tasche zu ziehen. Aber er hat es nicht getan. Er hat auch nicht die Absicht, ihn anzuzeigen. Trotzdem hat er ihn in seine Kartei aufgenommen. Er wusste selbst nicht, warum. Doch jetzt war er froh darüber. Er konnte ihn anrufen.
Hallo? Hier spricht Montag. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Wir haben uns im Sommer mal unterhalten. Im Park. Sie gaben mir damals Ihre Adresse. Hallo. Mr. Faber, warum antworten Sie nicht?
Entschuldigen Sie, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich bin ein alter Mann. Was wünschen Sie?
Ich habe eine Frage, Sir, eine etwas ausgefallene Frage. Wie viele Exemplare der Bibel gibt es noch?
Wovon reden Sie eigentlich? Was wollen Sie von mir?
Ich möchte gerne wissen, ob überhaupt noch irgendwo eine Bibel vorhanden ist.
Eine Bibel? Wollen Sie mir etwa eine Falle stellen?
Nein, das ist eine ganz private Frage, lieber Professor. Ich habe sonst niemanden, mit dem ich darüber reden kann.
Aber hören Sie mal, ich kann doch nicht jedermann Auskunft geben. Einfach so, am Telefon.
Wie viele Exemplare von Shakespeares Werken? Und wie viele von Plato gibt es denn noch?
Kein einziges. Das wissen Sie so gut wie ich. Kein einziges.
Doch. Ich habe einen Shakespeare. Und auch eine Bibel.
Eine Bibel?
Ja. Ich werde sie Ihnen zeigen. Ich möchte sie gerne aufsuchen, Mr. Faber. Hallo. Mr. Faber. Hallo. Hallo!
Faber hatte aufgelegt. Er hatte offenbar Angst, sich auf ein solches Gespräch einzulassen. Aber Montag blieb bei seiner Absicht, ihn aufzusuchen. Nur dieser alte Professor konnte ihm helfen. Rasch sammelte er die Bücher auf, beförderte sie in einen Schrank und zog sich den Mantel an.
Wo bist du denn hin, Dad?
Ach, ich muss ein bisschen an die Luft.
Nimm den Wagen, mach ein paar Runden auf dem Ring und hol raus, was du kannst. Es hilft immer, wenn man einen Koller hat.
Nein, danke. Ich gehe lieber zu Fuß. Sieh mal das, was ich hier habe. Das Alte und das Neue Testament.
Fang bloß nicht wieder damit an.
Es ist vielleicht das letzte Exemplar in unserem Erdteil. Stell dir das vor. Das letzte Exemplar der Bibel.
Kai, ich mach das nicht mehr mit. Wo richtest du uns zugrunde, wenn du die Bücher nicht endlich verbrennst? Was ist dir wichtiger, ich oder die Bibel?
24 Stunden haben wir ausgemacht, Mildred. Vergiss das nicht und rühr die Bücher nicht an. 24 Stunden.
Ja, aber dann ist endgültig Schluss, das sag ich dir. Übrigens, meine Freundinnen kommen heute Abend, Daisy und Patsy. Wir wollen uns den weißen Clown ansehen. Ich hoffe, du bist rechtzeitig zurück.
Ja. Mildred, sag mal.
Ja, was denn?
Liebt dich, der weiße Clown?
Was?
Ich meine, deine ganze Verwandtschaft, liebt sie dich? Liebt sie dich sehr? Liebt sie dich von ganzem Herzen?
Was soll denn diese alberne Frage?
Und das will ich dir sagen, Mildred. Ich möchte gerne mal wissen, ob du dich eigentlich noch daran erinnerst, wie wir uns beide kennengelernt haben. Ich meine, wann und wo?
Wir beide?
Ja.
Na ja, das war doch... Das war... Weiß ich nicht, das ist schon so lange her.
10 Jahre. Nicht mehr als knappe 10 Jahre.
Da reg dich nicht auf, ich will nachdenken. Warte mal, ich glaube... Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist so komisch, sich nicht zu erinnern, wo und wie man den eigenen Mann kennengelernt hat.
Ja, sehr komisch. Das finde ich auch.
Eine fremde Frau, dachte Montag, als er das Haus verließ und sich auf den Weg zu Faber machte. Am liebsten wäre er für immer davongelaufen. Sein ganzes bisheriges Leben kam ihm sinnlos vor, völlig sinnlos.
10 Jahre leben wir zusammen. Ich glaube, ich könnte nicht mal weinen, wenn sie plötzlich tot wäre. Ja, wir sind uns fremd geblieben. Wir können uns gegenseitig nicht helfen. Eine dumme, hohle Frau. Und ein dummer, hohler Mann. Ja, ja, ich bin auch nicht besser. Mein Gott, wie wird man nur so wohl?
Als er die Rolltreppe zur U-Bahn hinunterfuhr, verfolgte und lähmte ihn dieser Gedanke noch immer. Er fühlte sich wie abgestorben. Er konnte kaum noch seine Glieder bewegen. Im Zug verkroch er sich in eine Ecke und brütete vor sich hin, während die Wände des dunklen Tunnels an ihm vorbeiflogen, von einer gelb gekachelten Station zur anderen. Und plötzlich kam ihm etwas in den Sinn, woran er lange nicht gedacht hatte.
Mein Gott, ja. Die gelbe Düne am Meer. Ich war 6 Jahre alt, als ich versuchte, in der prallen Sonne ein Sieb mit Sand zu füllen. Wie habe ich mich abgemüht? Nur weil irgendein grausamer Erwachsener gesagt hat, erfüll das Sieb, dann kriegst du einen Dollar. Ein Dollar, das war viel Geld für mich. Aber so rasch ich einfüllte, so rasch lief der feine Sand wieder raus. Meine Hände wurden müde. Der Sand brannte. Das Sieb war und blieb leer. Die Tränen liefen mir übers Gesicht. Ja, ja, so ähnlich war es heute mit den Büchern.
Während er noch den gelben Sand und das Sieb vor Augen hatte, bemerkte er zu seiner Verwunderung, dass er die Bibel, die er unter seinem Mantel verborgen gehabt hatte, aufgeschlagen in der Hand hielt. Er war nicht allein. Trotzdem tat er das Buch nicht weg, sondern überließ sich dem törichten Einfall, das Sieb, das verfluchte Sieb, vielleicht doch noch füllen zu können. Krampfhaft versuchte er, sich die Worte einzuprägen, die er las, aber dann schmetterte plötzlich die Lautsprecherreklame dazwischen.
Schau die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen.
Sanders
sie
Zahnpasta.
Arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo... Ich sage euch, dass auch Salomo... Dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet Sanders gewesen ist. Nicht bekleidet gewesen ist als derselben Sanders eine. Und warum sorget ihr für die Kleidung? Nochmal, Sanders. Schaut die Lilien auf dem Felde. Die Lilien, wie sie wachsen. Die Lilien. Nein, so geht's nicht. Es ist ja wie damals. Mein Gott, der Sand rieselt durch das Sieb. Es bleibt nichts drin. Hör, schweig still! Schweig doch endlich still! Oh, mein Gott. Lilien, habe ich gesagt. Die Lilien auf dem Felde. Die Lilien, sie arbeiten nicht. Auch spinnen sie nicht.
Was hat der Lilien? Was redet er da an einem fort?
Er hat ein Buch in der Hand. Lilien.
Er scheint nicht ganz bei Trost.
Ich sage euch das auch, Salomo, in all seiner Herrlichkeit.
Wir müssen den festnehmen lassen.
Salomo.
Hallo. Hallo. Schaffner.
Ich muss raus hier. Bitte lassen Sie mich durch.
Nein, Sie bleiben hier.
Was haben Sie denn da?
Er hat ein Buch.
Nein.
Sie weg. Ja, her damit.
Hände weg. Rührt mich nicht an. Ich muss hier raus.
Der Mann hat ein Buch. Der Mann hat ein Buch.
Montag lief die Rolltreppe hinauf, so schnell er konnte, schob das Buch wieder unter den Mantel und setzte seinen Weg zu Fuß fort, immer wieder sich vergewissernd, dass niemand ihm folgte. Als er endlich das kleine Haus am Stadtrand gefunden hatte, in dem Faber wohnte, sah er sich noch einmal vorsichtig um. Dann klingelte er. Zunächst kurz, einmal, zweimal, dreimal, dann immer länger und ungeduldiger.
Wer ist da?
Montag.
Was wollen Sie von mir?
Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, Mr. Faber, vorhin am Telefon.
Ich kann mich nicht erinnern, Sie um Ihren Besuch gebeten zu haben, Mr. Montag.
Nein, das nicht, aber... Nun machen Sie schon auf, verdammt noch mal. Ich bin durch die halbe Stadt gelaufen, um Sie zu sprechen. Es ist wichtig für mich. Und vielleicht für Sie auch.
Sind Sie allein?
Ja, selbstverständlich.
Können Sie das beschwören?
Ich schwöre es.
Die Tür wurde aufgeschlossen, aber sie öffnete sich zunächst nur einen Spalt breit. Ein greisenhaftes Gesicht, bleich und verängstigt, spähte mit unruhigen Augen an Montag vorbei auf die dunkle Straße hinaus. Als Montag jedoch die Bibel unter seinem Mantel hervorzog, leuchtete das Gesicht des alten Mannes auf. Sein Misstrauen schien plötzlich verschwunden. Er ließ ihn eintreten, schloss die Tür und riegelte sie ab, ohne das Buch auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen.
Das gibt es also noch. Eine Bibel. Wo haben Sie die her?
Ich habe sie entwendet. Bei einer Bücherverbrennung. 2 Dutzend Bücher habe ich heimlich beiseite geschafft im letzten Wochen. Auch ein Shakespeare. Und ein Plato.
Sie haben Mut.
Mut? Ich weiß noch nicht mehr einen raus. Wissen Sie, eine alte Frau hat sich selbst verbrannt mit ihren Büchern und ich habe hilflos zusehen müssen. Das ist noch keine 24 Stunden her.
Eine Selbstverbrennung, schrecklich.
Ja.
Noch dazu eine alte Frau. Aber ich kann es verstehen.
Ja. Ja, deshalb komme ich zu Ihnen. Ich brauche einfach jemanden, mit dem ich reden kann.
Kommen Sie rein, Mr. Montag.
Danke.
Nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie mein Misstrauen, aber man kann nicht vorsichtig genug sein.
Hier. Hier, bitte, Mr.
Ist lange her, dass ich eine Bibel in der Hand gehabt habe. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich habe früher oft darin gelesen. Und Jesus ging zum Tempel Gottes hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer und stieß um der Wechslertische und die Stühle der Krämer. Und er sprach zu ihnen, steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Tja, gegen die Wechsler und Krämer hatte er was, dieser Jesus von Nazareth. Er sagt es ihnen sehr deutlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Du meine Güte, was man daraus gemacht hat. Jesus Christus gehört heute zur Fernsehfamilie. Ich frage mich oft, ob Gott seinen eigenen Sohn noch wiedererkennt in der heutigen Verkleidung. Er ist nachgerade der reinste Süßholzraspler geworden, der sich am wohlsten fühlt unter Millionären und zwischendurch versteckte Anspielungen macht auf gewisse Fabrikate, die jeder Gläubige zu seinem Seelenheil unbedingt braucht. Und dabei heißt es in der Bergpredigt, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.
Ja, sehen Sie,
Für mich ist das alles sehr schwierig. Ich habe den ganzen Nachmittag gelesen. Auch die Bergpredigt da. Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.
Ja, die Lilien auf dem Felde. Ja, übrigens haben Sie schon bemerkt, dass alte Bücher nach Muskatnuss riechen? Da. Hier stecken Sie mal Ihre Nase rein.
Ja, das ist ein ganz besonderer Geruch.
Als Junge habe ich immer gern dran geschnuppert. Ach, was für schöne Bücher gab es damals. Alles dahin. Alles dahin.
Ja, aber warum haben Sie denn nichts dagegen getan, wenn Sie die Bücher so sehr liebten? Ich meine, Sie und die anderen, die doch Bescheid wussten.
Montag. Sie haben einen Feigling vor sich. Ja,
nein,
ja, ich gebe es zu. Wir waren alle feige. Wir haben es kommen sehen, ohne rechtzeitig aufzubegehren. Als die Diffamierung der Bücher begann, zogen wir uns murrend in unseren Elfenbeinturm zurück. Na, wir hatten ja noch unsere Bibliotheken. Und als dann schließlich die allgemeine Bücherverbrennung angeordnet wurde, da war die Zeit verpasst. Da gab es schon niemanden mehr, der mitgemurrt oder gar mitgeschrien hätte. Na, jetzt ist es endgültig zu spät. Gegen die Feuerwehr sind wir machtlos.
Ja, aber Mr. Faber, wenn etwas dran ist an den Büchern, ich meine, wenn sie wirklich so wichtig sind, dann...
Was dann?
Ja, dann muss man doch retten, was zu retten ist.
Sie haben sich sehr verändert, Montag, seit wir uns im Park begegnet sind. Ganz schmal und blass sind Sie geworden. Damals sahen Sie kerngesund aus. Wie ist denn das gekommen? Was hat Ihnen die Brandfackel aus der Hand geschlagen?
Ich weiß es nicht. Ich bin ganz durcheinander, schon seit Tagen. Zu Hause kann ich nicht darüber reden. Meine Frau, die hört nur noch ihrer Fernsehfamilie zu. Wir haben alles, was wir brauchen, aber wir sind nicht glücklich. Es fehlt uns irgendetwas. Ja, und da bin ich plötzlich auf den Gedanken gekommen, es seien vielleicht die Bücher, die uns fehlen. Die Bücher, die ich in den letzten 10 Jahren verbrannt habe.
Montag, Sie sind ein Schwärmer, ein hoffnungsloser Schwärmer. Es wäre komisch, wenn es nicht so gefährlich für Sie wäre. Nein, was Sie brauchen, sind nicht Bücher, sondern einiges von dem, was einst in Büchern zu lesen war. Es könnte sich auch auf den Fernsehwänden mitteilen. Ja, derselbe wache Sinn könnte auch dort lebendig sein. Wenn man nur wollte.
Ja, aber man will doch nicht, das ist es doch gerade. Ich erlebe es doch täglich an meiner Frau, sie saugt sich doch voll mit diesem ganzen traurigen Unsinn wie ein Schwamm. Wissen Sie, es wird immer schlimmer, ich halte das nicht mehr aus.
Das kann ich mir vorstellen. Aber dagegen ist mit Büchern nicht anzukommen, Montag. Der Mensch in seinen 4 Fernsehwänden ist für Bücher nicht mehr empfänglich. Er lebt in einer künstlichen Umwelt. Er merkt gar nicht mehr, dass er manipuliert wird.
Ja. Sie haben recht, ich habe es versucht mit ihr. Wir haben gelesen und gelesen, aber dann wollte meine Frau plötzlich nicht mehr.
Na, sehen Sie, die Zeit der Bücher ist vorbei. Aber Sie, Montag, wenn ich Sie richtig einschätze, Sie könnten, was Sie brauchen, auch in der Natur finden. In Ihrem eigenen Innern. Vielleicht auch im Gespräch mit Freunden.
Nein, ich habe keine Freunde.
Das ist schlimm. Ich kenne das. Ich habe auch keine mehr. Aber in Ihrem Alter, da hatte ich noch Freunde. Ich wollte sagen, was in den Büchern steht, das findet man auch im Leben, wenn man es nur sucht.
Ja, ja. Wissen Sie, ich habe ein Mädchen gekannt, das immer danach suchte. Aber die ist verschwunden.
Bücher, gute Bücher, zeigen das Gesicht des Lebens mit allen seinen Poren. Das ist das ganze Geheimnis, Montag. Deshalb ist auch diese alte Bibel hier so wichtig. Sie haben einen kostbaren Schatz geborgen, Montag. Aber solche Schätze werden heute verbrannt. Bald wird dieses unersetzliche Buch nur noch ein Häuflein Asche sein.
Nein, diese Bibel wird nicht verbrannt.
Doch, sie wird verbrannt wie alle anderen Bücher auch. Wenn nicht heute, dann morgen. Das wissen Sie so gut wie ich. Gegen die Feuerwehr ist kein Kraut gewachsen.
Ja, aber wir müssen etwas dagegen tun.
Ach, Sie sind ein Schwärmer, Montag.
Professor, ich kann Bücher beschaffen. Ich habe schon 2 Dutzend zu Hause.
Sie bringen sich in Gefahr, Montag.
Nun gut, vielleicht, aber wenn man doch nichts mehr zu verlieren hat, dann scheut man auch keine Gefahren mehr. Professor, wir könnten uns doch eine Druckerpresse besorgen. Wir könnten doch weitere Exemplare herstellen. Neue Bibeln oder eine neue Ausgabe von Shakespeare und Plato.
Wir?
Ja, wir beide. Oder vielleicht finden wir auch noch ein paar andere Leute, die uns helfen.
Ohne mich, Montag. Ohne mich.
Aber hören Sie mir doch mal zu, lieber Professor. Mein Plan mag ja vielleicht zunächst verrückt erscheinen, aber es muss doch irgendeinen Weg geben, die Bücher an den Mann zu bringen. Ich,
Ich meine an Leute, die sich noch dafür interessieren.
Noch ein Wort, Montag, und ich muss Sie bitten, mein Haus zu verlassen.
Wieso? Wäre das denn nichts für Sie?
Nicht, wenn Sie solche unsinnigen Reden führen. Ich will nicht ins Zuchthaus. Für nichts. Zuhören könnte ich Ihnen höchstens, wenn Sie mir eine Möglichkeit zeigen würden, die Feuerwehr überhaupt loszuwerden. Wenn Sie zum Beispiel der Meinung wären, wir sollten Bücher drucken, um sie in die Wohnungen der Feuerwehrleute einzuschmuggeln und dadurch Zwietracht zu sehen, ja, dann vielleicht...
Moment. Bücher einschmuggeln und Anzeige erstatten und damit die Häuser der Feuerwehrleute in Flammen aufgehen, hören Sie, das ist keine schlechte Idee.
Aber Montag, das war doch nur ein Scherz, ein schlechter Scherz.
Nein, nein, warum weichen Sie mir denn aus? Sie meinen doch, was Sie sagen, oder? Sie wollen doch die Feuerwehr loswerden. Ich auch. Ich bin raus aus dem Schlamassel. Also, wollen wir nicht einen Anfang machen? Wollen wir es nicht versuchen?
Ist es Ihnen wirklich ernst damit?
Ja, aber ja, ja.
Ich muss schon sagen, der Feuersalamander beißt sich in den Schwanz. Herrgott nochmal. Das wäre eine Erlösung.
Hören Sie, ich besitze ein Adressenverzeichnis sämtlicher Feuerwehrleute. Wir könnten gleich anfangen, wenn wir genug Bücher haben und Leute, die uns helfen.
Aber man kann doch niemandem mehr trauen. Das ist es ja gerade.
Wieso gibt es denn keine Professoren mehr wie Sie, die mitmachen würden? Oder ehemalige Schriftsteller?
Die meisten sind tot, die anderen uralt.
Aber je älter, desto besser. Dann geraten Sie nicht so leicht in Verdacht. Es achtet doch keiner mehr auf Sie. Ich nehme an, Sie kennen doch Dutzende solcher Leute, oder?
Es gäbe schon genug, gewiss. Wir können heimlich anfangen, die Leute im Denken und Lesen zu schulen, aber...
Aber was?
Damit würde doch höchstens ein Rand angeknabbert. Unsere Kulturwelt ist von innen her verseucht. Das Ganze muss umgeschmolzen werden.
Wie meinen Sie das?
Du lieber Himmel, es gilt nicht bloß, ein Buch wieder aufzuheben, wo man es vor einem halben Jahrhundert hingelegt hat. Nein, so einfach ist die Sache nicht. Bedenken Sie doch, dass es der Feuerwehr kaum noch bedarf. Die Leute haben mehr oder weniger von selber aufgehört zu lesen. Und von den wenigen Büchernarren, die es noch gibt, sind die meisten Duckmäuser geworden. Wie ich? Ja, so sieht es in Wahrheit aus. Montag, können Sie besser tanzen als der weiße Clown? Lauter schreien als die vier Fernsehwände? Nur wenn Sie das können, werden Sie sich durchsetzen, sonst nicht. Ein Narr sind Sie auf jeden Fall, Montag. Die Leute haben doch ihr Vergnügen.
Ja, ja, es gibt Mörder und Selbstmörder.
Geduld, Montag, es gibt Krieg. Er wird uns die Arbeit abnehmen und auch die Fernsehfamilie abstellen. Unsere Kulturwelt reißt sich selber in Stücke. Gehen Sie nach Hause, Montag, gehen Sie zu Bett. Warum wollen Sie Ihre letzten Stunden im Käfig damit zubringen, dass Sie sich einreden, Sie seien ein Löwe?
Dann liegt Ihnen also nichts daran.
Mir liegt so viel daran, dass mich schon ganz elend ist.
Und trotzdem wollen Sie mir nicht helfen?
Es hat keinen Zweck. Glauben Sie mir, es hat keinen Zweck.
So.
Gute Nacht, Montag.
Und das Buch hier, diese Bibel, möchten Sie die gern behalten?
Für mein Leben gern, wenn Sie sie mir lassen wollen.
Montag stand da, die Bibel in der Hand, ganz in Gedanken versunken. Aber plötzlich begannen seine Hände, als hätten sie sich selbstständig gemacht, mehrere Seiten aus dem Buch herauszureißen. Zuerst das Vorsatzpapier, dann die erste Seite und dann die zweite. Faber sprang auf, als hätte er eine Ohrfeige bekommen und fiel über Montag her. Doch dieser wehrte ihn ab und riss noch weitere 6 Seiten heraus, eine nach der anderen.
Um Gottes Willen, was tun Sie denn da? Sie Kindskopf! Nicht, bitte nicht. Diese kostbare Bibel, das dürfen Sie nicht.
Wer kann mich daran hindern? Ich bin von der Feuerwehr, vergessen Sie das nicht. Es ist mein Beruf,
Bücher zu vernichten. Ich flehe Sie an, reißen Sie nicht noch mehr heraus. Mir ist ganz übel, ich ertrage nicht mehr viel. Was verlangen Sie von mir?
Sie müssen mir helfen. Ich brauche Sie als Lehrer.
Meinetwegen.
Montag legte das Buch auf den Tisch und fing an, das zerknüllte Papier aufzusammeln und glatt zu streichen, während der Alte ganz erschöpft ihm zuschaute und den Kopf schüttelte, als erwache er aus einem bösen Traum.
Sagen Sie mal, Montag.
Ja.
Haben Sie Geld?
Ja, nicht viel. $400 oder $500 habe ich auf der Bank.
Warum? Ich kenne einen alten Buchdrucker. Vielleicht kann ich ihn überreden, ein paar Bücher für uns zu drucken. Aber wir müssen ihm wenigstens seine Unkosten ersetzen.
Ja, selbstverständlich.
Der wird sich wundern, wenn er hört, was ich von ihm will. Er hat vor 40 Jahren die letzte Nummer unserer Universitätszeitung gedruckt und hat alles miterlebt damals. Ja, ein zäher Bursche. Ich glaube schon, dass der mitmacht.
Gut. Ich bringe Ihnen das Geld. Morgen oder übermorgen. Aber jetzt muss ich gehen. Ich muss nachher noch zum Dienst, sonst kriege ich was aufs Dach. Wenn ich nur wüsste, wie ich mit dem Hauptmann fertig werden soll. Können Sie mir nicht irgendwie helfen? Ich muss mich wehren. Ich brauche eine Art Schirm, um das Unwetter abzuhalten. Sonst ersaufe ich nur.
Ja, wie soll ich Ihnen da helfen? Was erwarten Sie von mir?
Ich weiß auch nicht. Ich dachte nur, Sie könnten mir vielleicht einen Rat geben. Also, dann auf Wiedersehen, Professor.
Warten Sie, Montag. Ich glaube, ich habe da was für Sie.
Ja?
Kommen Sie.
Was ist denn das?
Hier schlafe ich nämlich. Entschuldigen Sie, das Aufräumen habe ich längst aufgegeben.
Aber das ist ja die reine Werkstatt. All die Spulen auf dem Tisch, die Drähte und Zangen. Was treiben Sie denn hier?
Ich bastle ein bisschen Kurzwellensender und Empfangsgeräte. Das ist mein Hobby geworden, seit ich ohne Bücher leben muss.
Interessantes Hobby für einen Literaturprofessor. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Aus einem Gefühl der Ohnmacht, wissen Sie. Es hat mir keine Ruhe gelassen, dass ich so völlig wehrlos war und so allein. Deshalb sah ich mich genötigt, das hier zu erfinden.
Merkwürdiges Ding. Sieht ja aus wie eine Revolverpatrone.
Ja, das hat Mühe gekostet, dieses kleine Ding und auch Geld. Jahrelang habe ich daran gearbeitet und auf eine Gelegenheit gewartet, es anzuwenden. Doch ich wagte mich an niemanden heran. Aber als wir beide ins Gespräch kamen, damals im Park, da ahnte ich gleich, dass Sie eines Tages vorbeikommen würden. Mit Feuer oder Freundschaft, je nachdem. Und doch hätte ich Sie jetzt beinahe gehen lassen, ohne Ihnen dieses Gerät anzubieten. Ich bin und bleibe eben ein Duckmäuser.
Eine kleine Hörmuschel, nicht wahr?
Nicht nur das, Empfänger und Sender zugleich.
Das kleine Ding?
Ja. Wenn Sie die Kapsel ins Ohr stecken, Montag, kann ich bequem zu Hause sitzen, meine morschen Knochen wärmen und ohne Gefahr abhören, was in der Welt der Feuerwehrleute geschieht. Ich bin sozusagen die Bienenkönigin im sicheren Stock, während Sie die Arbeitsbiene sind, das wandernde Ohr. Und wenn eines Tages auch andere Feuerwehrleute das Ding tragen, kann ich in alle Stadtteile hineinhören und auswerten, was ich auf diese Weise erfahre. Aber was sagen Sie dazu?
Großartig. Wir würden also dauernd in Verbindung sein. Wenn es funktioniert.
Wenn es funktioniert. Es funktioniert. Sie werden schon sehen, es funktioniert ausgezeichnet.
Ja?
Bitte? Stecken Sie die Kapsel ins Ohr. Ich nehme meine. Sehen Sie? Genau dieselbe. Und nun gehen Sie mal nach nebenan. Die Tür machen wir zu.
Na, da bin ich aber gespannt.
Hören Sie mich, Montag?
Ja. Ich höre, ja.
Also, dann gehen Sie zur Feuerwache. Ich werde immer bei Ihnen sein.
Danke, das ist gut. Die Verständigung ist ausgezeichnet. Betty.
Wir werden ihm Rede und Antwort stehen müssen, Mr. Betty. Ich werde Ihnen zuflüstern, was Sie ihm entgegnen können. Und wer weiß, vielleicht ist er sogar einer der unseren.
Das glaube ich kaum.
Ja, Montag. Da sehen Sie, was für ein tückischer alter Mann ich bin.
Wieso?
Nun, Sie jage ich in die Nacht hinaus, während ich Duckmäuser wohlbehalten zu Hause sitze und horche, ob Ihnen vielleicht der Kopf abgerissen wird. Würde mich gar nicht wundern, wenn Sie jetzt genug haben von mir, wegen meiner elektronischen Kniffe.
Aber nein, ich bin ja heilfroh, dass ich nicht mehr so allein bin. Vielen Dank, Professor. Und gute Nacht.
Hals- und Beinbruch, Montag. Ich werde die ganze Nacht bei Ihnen sein. Als Mückensirren in Ihrem Ohr. Ich werde Ihnen beistehen, so gut ich kann. Und morgen spreche ich mit dem Buchdrucker. Ganz bestimmt. Das wenigstens kann ich tun. Gute Nacht, Montag.
Ganz benommen von dem Gefühl, einen Schritt getan zu haben, der vielleicht ein neuer Anfang vom Ende war, machte Montag sich auf den Heimweg. Er saß schon in der Untergrundbahn, da fiel ihm plötzlich ein, dass er Faber versprochen hatte, ihm die $500 zu bringen. Und also stieg er unterwegs noch einmal aus und ging zu seiner Bank, wo es neuerdings einen Nachtschalter gab, besetzt mit Robots als Kassierern. Als er die Bank wieder verließ, das Geld in der Tasche, meldete sich Faber.
Haben Sie die Nachrichten gehört, Mutter?
Nein. Ja, ja, natürlich. Ein Blitzsieg, was denn sonst? Ich war auf der Bank, Faber. Ich habe das Geld abgehoben für den Buchdrucker. Aber...
Tut es Ihnen leid um das Geld?
Nein, nein. Ich komme mir nur so dumm vor. Ich führe wieder nur aus, was mir aufgetragen wurde, wie schon immer. Professor, wann werde ich endlich anfangen, selbstständig zu denken und zu handeln?
Sie haben schon angefangen. Sonst würden Sie nicht so knifflige Fragen stellen. Ja, glauben Sie mir, Montag. Das ist der Anfang. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf.
Ach, den anderen habe ich auch aufs Wort geglaubt. Nein, nein, wenn ich zum Gegner überlaufe, dann will ich nicht nur tun, was man mir aufträgt. Ich will es mit Überzeugung tun, hören Sie? Sonst brauche ich gar nicht erst überzulaufen.
Haben Sie Vertrauen zu mir, Montag. Sie werden ein
Reden Sie doch weiter, Faber. Bis ich zu Hause bin, ja? Ich brauche das. Ich muss Ihre Stimme hören.
Soll ich Ihnen etwas vorlesen, damit Sie es sich einverleiben können? Etwas aus dem Buch der Bücher?
Ja, bitte.
Hören Sie zu, Montag. Wie ein Knecht sich sehnet nach dem Schatten und ein Tagelöhner, dass seine Arbeit aus sei. Also habe ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet und elende Nächte sind mir viele geworden. Wenn ich mich legte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Und danach rechnete ich, wenn es Abend wollte werden. Denn ich war ganz ein Scheusal, jedermann. Bis es finster ward.
Und jetzt eine Podcast-Empfehlung.
Euch kann's nicht hart genug sein? Ihr steht auf düstere Psychothriller, abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten?
So viel zum Thema nicht den Kopf verlieren.
Dann haben wir genau das Richtige für euch. Knallhart. Der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Gruselkicks. Garantiert nichts für schwache Nerven.
Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen, dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen.
Hört rein und abonniert Knallhart in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.